SWR Kultur am Montagmorgen. Der tollpatschige Donald Duck, der faule Kater Garfield oder auch der listige Wolf aus Rotkäppchen in Märchen oder heute eben auch in Comics findet man vermenschlichte Tiere, die im Prinzip wie Spiegel sind, die uns immer wieder unser eigenes Verhalten vor Augen führen, weil diese Tiere eben menschliche Eigenschaften besitzen beziehungsweise damit ausgestattet wurden von denen, die sie kreiert haben. Die Grimmwelt in Kassel widmet den tierischen Charakteren jetzt eine ganze Ausstellung, die Gelegenheiten bietet, das Mensch-Tier-Verhältnis näher zu beleuchten und sogar sich selber als Mensch in ein Tier zu verwandeln. Ich, das Tier, heißt die Schau und Dr. Alexander Braun hat sie kuratiert. Guten Morgen, Herr Braun.
Guten Morgen.
Herr Braun, der Titel lädt ja im Prinzip förmlich zu der Frage ein, was wären Sie, wenn Sie ein Tier wären?
Oh, das ist schwierig. Also ich glaube, von den Tieren, die wir in der Ausstellung haben, also von den Comic-Tieren, ist mir so eine Figur wie Donald Duck schon sehr sympathisch. Also jemand, der sich im Leben immer wieder aufrappeln muss. Das wäre ein Tier, was mir gefallen würde.
Was spielt denn grundsätzlich bei der Vorliebe von Menschen für bestimmte Märchen- oder Comic-Tiere vor allem eine Rolle? Also mag man eher Tiere, die einem ähnlich erscheinen wie man selbst oder solche, die einem möglichst unähnlich sind?
Also ich glaube grundsätzlich, das ist ja auch quasi die Tradition der Fabel, fällt es uns leichter, mit menschlichen Eigenarten und Unarten umzugehen, wenn wir sie auf der abstrakten Ebene der Stellvertretertiere betrachten. Also wenn wir das als menschliche Figuren immer gespiegelt bekommen würden, dann wäre es schmerzhafter für uns. Der Umweg über die Tiere macht es uns leichter. Mhm. Und da sind es dann wirklich die ambivalenten Tiere. Also man kann es jetzt wirklich bei Disney auch festmachen. Die Mickey Maus ist ja so ein Held, der immer irgendwie gut ist. Und ja, den lesen wir auch ganz gerne. Aber so ein ambivalenter Charakter wie Donald Duck, der eben Brüche hat und cholerisch sein kann, den Neffen gegenüber unfair ist, gleichzeitig sich im Verhältnis setzen muss zu seinem superreichen Onkel Dagobert, der nun alles hat in der Welt, aber nicht teilen mag. Also das gefällt uns letztlich viel besser. Die Loser sind uns näher als die Superhelden.
Ja, interessant. In Ihrer Ausstellung zeigen Sie ja offenbar unter anderem auch historische Bilder und Bilderbögen. Kann man sagen, wann und wie die Tiere den Schritt vom Esel und Rind im Hintergrund hin zu diesen vermenschlichten Tierfiguren in Märchen und Comics gemacht haben?
Ja, das kann man relativ gut datieren an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert. Also der Comic ist ja dann ein sehr, sehr modernes Medium, was einhergeht mit der technischen Entwicklung. Der Comic entsteht in den großen amerikanischen Tageszeitungen, die in der Lage waren, eine tägliche Auflage von über 1 Million Exemplare zu drucken, also wirklich Massenmedium. Und das verändert die Lebens- und Konsumgewohnheiten der Menschen, weil sie dann auch einen freien Tag in der Woche haben, den Sonntag. Also diese Freizeitgesellschaft beginnt Raum zu greifen. Und der Unterschied ist tatsächlich, also diese alte Fabeltradition, die man ja vom 19. Jahrhundert bis in die Antike nachverfolgen kann, die nimmt das Tier ja immer als einen metaphorischen Stellvertreter. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel an die Bremer Stadtmusikanten denken, dann ist das dieses eine Märchen und es ist der Esel und der Hund und die Katze und der Hahn. Die werden aber nicht individualisiert. Die bekommen keinen spezifischen Charakter. Die haben weder individuelle Namen, noch gibt es die Bremer Stadtmusikanten Teil 2, Teil 3, Teil 4. Also die werden auch nicht zu seriellen Figuren, die neue Abenteuer erleben. Und das macht der Comic dann an der Wende zum 20. Jahrhundert anders. Er kennt diese Fabeltradition, er bezieht sich zum Teil darauf, aber er überwindet sie auch, weil er dann tatsächlich Charaktere ausbildet, die Persönlichkeiten sind im Vergleich zu menschlichen Persönlichkeiten.
Und wie funktioniert das mit den Zuschreibungen von menschlichen Eigenschaften für Tiere? Also warum ist der Fuchs schlau oder der Kater durchtrieben?
Das hat halt die Historie der Fabel so etabliert, basierend auf Verhaltensweisen, die die Menschen an Tieren bemerkt haben. Also der Esel ist störrisch, weil er tatsächlich als Tier sich mitunter verweigert. Und der Fuchs findet immer wieder neue Wege, in den Hühnerstall zu kommen, obwohl der Mensch denkt, er hat jetzt Gitter drum gemacht und Fallen gestellt und sonst was. Dem Fuchs gelingt es. Also es ist etwas Abgelesenes aus der tatsächlichen Tierwelt. Und in dem Moment, wo es in Comicfiguren transferiert wird, verliert diese metaphorische Bedeutung einfach an Substanz. Also nehmen wir wieder Donald Duck. Warum ist der eine Ente? Das ist überhaupt nicht kausal herzuleiten. Der könnte auch ein Känguru sein. Wenn Sie an die Panzerknacker denken, die lesen wir als menschliche Gangster. Sie müssten also schon sehr genau hingucken, um auf die Idee zu kommen, dass es sich um Hunde handelt in ihrem Ursprung. Daniel Düsentrieb hat einen Schnabel, aber was für eine Art Vogel ist der? Ein Huhn, ein Papagei, man weiß es nicht. Diese Stellvertreterfunktion wird sehr viel offener und sehr viel differenzierter in den Zuschreibungen der Charaktereigenschaften.
Ich habe es ja eingangs gesagt, in Ihrer Ausstellung können sich auch Menschen in Tiere verwandeln. Wie kann ich mir das vorstellen?
Auch da ist die Literaturgeschichte oder die Kulturgeschichte ja schon vorangegangen. Also wir haben zum Beispiel diese Wolfsfigur, die dann auch als Werwolf in der Antike auch schon in der Literatur auftritt. Also Tiere, die sich verwandeln, beziehungsweise die von den Göttern bestraft werden, dass sich Menschen in Tiere verwandeln. Und die Populärkultur, jetzt gerade beim Beispiel Werwolf, steigt darauf ein. Und dann gibt es Superheldenfiguren wie den Wolverine, der eben auch so ein Gestaltwandler ist und sich in Gefahrensituationen mit ausfahrbaren Krallen zur Wehr setzen kann. Also auch da macht es die populäre Literatur oder die Popkultur dann einfach leicht, immer wieder neue Adaptionen und Variationen zu erfinden.
Und wenn Sie zum Schluss noch mal auf den Punkt formulieren sollten, welches Anliegen Sie mit dieser Tier-Mensch-Schau, also mit dieser Ausstellung Ich, das Tier, verbinden, wenn Sie das noch mal auf den Punkt bringen würden, welches Ziel
also
ist das?
Wir haben tatsächlich immer dieses Problem, dass der Comic minderwertig betrachtet wird. Und das ist er nicht. Wir zeigen nur Originalseiten. Also da ist nichts digital und nichts aus dem Computer ausgedruckt worden, sondern wir zeigen die Zeichnung. Und die verlangen einfach Respekt. Das sind unfassbar schöne Zeichnungen, viel größer als die gedruckten Seiten. Also die Leute sind immer ganz baff und erstaunt, was da für Kunstwerke hinterstecken, bevor man es dann gedruckt im Heft sieht. Also wir machen Werbung für diese Kunstform, die immer irgendwie das Schlusslicht der Künste gewesen ist. Das muss sich einfach ändern. Und kulturhistorisch zeigen wir eben, dass die lange Fabeltradition, denken Sie an Jean Lafontaine im 18. Jahrhundert, dem französischen Dichter, also in den Literaturwissenschaften wird es rezipiert. In dem Moment, wo es Comic wird, wird es nicht mehr rezipiert. Und das ist falsch, weil der Comic die Vollendung dieser Traditionslinie ist. Es ist wie ein gewaltiges Feuerwerk inmitten der Moderne des 20. Jahrhunderts, dass der Comic diese alte Fabeltradition ernst nimmt, aber gleichzeitig zu einem unglaublich bunten und gut funktionierenden Unterhaltungskunstwerk macht. Entenhausen ist ein Phänomen, was in der ganzen Welt funktioniert und das ist ein großer kultureller Wert. Das kann man nicht anders beschreiben und das zeigen wir mit der Ausstellung mit Beispielen aus dem 19. Jahrhundert bis in die unmittelbare Gegenwart.
Alexander Braun war das, Kurator der Ausstellung Ich, das Tier in der Grimm-Welt in Kassel zu sehen noch bis 12. April 2026. Sie haben also noch Zeit und die Ausstellung klang ja wirklich hochspannend. Herr Braun, ich danke für das Gespräch.
Sehr gerne. Ihnen einen schönen Tag.